Dann mach das und ich schneide es raus.
Ja, schneid es raus.
Aber behalte es im Hinterkopf. Als bohrender Gedanke, der dich quälen soll. Final Fantasy 9, wann?
Hallo und herzlich willkommen beim EchoCord Podcast, dem besten deutschen Podcast für japanische Rollenspiele und der inoffizielle Podcast für PlayStation 1 Final Fantasy. Ich bin der Stefan.
Und ich bin der Marc. Hallo.
Wir haben ja mal vor längerer Zeit etwas angefangen und ich persönlich kann es nicht haben, wenn etwas für alle Zeit unvollendet ist, wenn man es noch vollenden kann, und deswegen geben wir euch hier die wahrscheinlich letzte Folge zu unserem Final Fantasy VIII Konglomerat. Stimmt, Marc?
Stimmt, Stefan. Wahrscheinlich letzte ist auch gut. Hoffentlich.
Also, wir machen es mal so ungefähr in der Tradition der Final Fantasy VIII Folgen. Denn tatsächlich habe ich es geschafft, mir die alten Folgen noch einmal anzuhören.
Ich auch, diesmal.
Ja, das ist jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme liegen dazwischen 4 Jahre. Und wir haben in der letzten Folge, das müsste Teil 3 sein, ja, beginnt es nämlich auch damit, dass ich und wir erklären, ja, wir machen jetzt nur noch jeden Monat eine Folge und alle 2 Wochen ist zu viel. Und als ich das jetzt nochmal gehört habe, war so, ey, wir waren ja echt verrückt, was wir für einen Output eigentlich hatten.
Und wir hatten am Anfang jede Woche eine Folge für die ersten 10 oder 20 Folgen, glaube ich.
Ja, weil der Algorithmus muss gefüttert werden, und jetzt wissen wir aber, das kann uns quasi egal sein, und deswegen machen wir es ja auch jetzt so, wie wir es machen, weil wir jetzt halt nur noch aufnehmen, wenn wir können und wollen.
Und schaffen. Können, wollen und schaffen.
Es ist halt sehr unregelmäßig, aber das ist eben unsere Lebensrealität und so machen wir es jetzt auch. Und leider ist nämlich... Es existierte, ich konnte es jetzt auf die Schnelle nicht mehr finden, aber es existierte mal eine Aufnahme von einer vermeintlich letzten Final Fantasy VIII Folge. Zumindest haben wir das schon einmal angefangen aufzunehmen. Und das war quasi auf dem Höhepunkt, wo ich ausgelaugt gewesen bin, wo ich keine Energie mehr hatte, wo wir vor allen Dingen immer für unsere Verhältnisse sehr spät aufgenommen haben, weil wir halt immer spät aufnehmen mussten. Und ich war an diesem Tag so kaputt, und während der Aufnahme habe ich schon gemerkt, alles, was ich sage, gefällt mir nicht. Ich bin nicht in der richtigen Stimmung. Das hat nicht den richtigen Vibe. Und irgendwann hat mein Kind auch noch geschrien. Und wir mussten die Aufnahme dann schlussendlich auch abbrechen. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann nicht mehr. Wir müssen mindestens pausieren. Und ich glaube, das war das eigentlich Letzte, was wir zumindest versucht haben aufzunehmen, was aber logischerweise nie veröffentlicht wurde, weil das ja auch das war ja schon unvollendet. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, wo ich halt hauptsächlich gesagt habe, es geht nicht mehr. Fehlt was?
Nee, deswegen, also wir nehmen jetzt auch eine komplett neue 4. Folge quasi auf. Wir bauen nicht auf dem auf, was wir da mal versucht haben aufzunehmen, oder spielen euch das hier nochmal ein. Ich glaube, das gibt's wahrscheinlich auch hoffentlich gar nicht mehr.
Ich konnte dieses File gar nicht finden. Ich glaube, ich habe das gar nicht abgespeichert.
Ja, besser so. Also Final Fantasy VIII hat uns gebrochen quasi und hat zum Niedergang, wenn man so will, dieses Podcasts dann auch geführt. Deswegen eigentlich krass, dass wir jetzt so lange trotzdem gebraucht haben, um diesen Staffelstab nochmal aufzunehmen und das jetzt zu vollenden. Das wollten wir jetzt aber schon noch machen, jetzt wo wir quasi wirklich richtig wieder im Sattel sitzen, back in the game sind. hat das irgendwie so noch gefehlt. Es hat sogar vor, ich glaube jetzt auch schon wieder 2 Monate her, hat jemand einen Spotify-Kommentar geschrieben und hat gefragt, ob es noch irgendwann weitergeht mit Final Fantasy VIII, ob da noch eine 4. Folge kommt. Und die Antwort ist ja. Es geht weiter und wir machen das jetzt fertig. Aber es ist natürlich mit diesem ganzen Hintergrundwissen, auch als ich jetzt diese 3. Folge nochmal gehört habe und wie wir das am Anfang schon dieses, oh ja, es ist alles, auch soll nicht so anstrengend sein und wir waren so genervt und es ist so anstrengend. Und wenn man im Nachhinein weiß, dass das Letzte ist oder dass wir nach dieser Folge dann quasi aufgehört haben aufzunehmen und dass du erst eine Pause machen wolltest und ich glaube, das hast du mir gesagt und am nächsten Tag hast du, glaube ich, schon gesagt, nee, ich will doch ganz aufhören. Das hat sich, glaube ich, hast du mal drüber geschlafen und dann war dann, glaube ich, diese Entscheidung auch klar. Und wenn man das jetzt im Nachhinein weiß, ist das natürlich lustig, dass wir das am Anfang von dieser Folge 3 sich das eigentlich schon so, ja, so andeutet, so ein bisschen.
Ja, ja, ja. Das ist schon so Foreshadowing quasi gewesen.
Ja, genau.
Aber ja, es bleibt wohl unregelmäßig zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ich erzähle es ja immer wieder. Leider ist das alles sehr zeitlich Mist, jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein, aber es hören ja scheinbar im Jahr 2025, hören ja immer noch Leute Folgen aus dem Jahr 2021, was okay ist, weil da ist die Qualität auch in Ordnung. Aber ja, jeder hört den Podcast zu einer anderen Zeit, was ja auch themenabhängig ist. Und deswegen will ich trotzdem immer auch den zeitlichen Kontext trotzdem nochmal erwähnen, weil wir wahrscheinlich Anspielungen machen werden oder sonst irgendwas. Die funktionieren dann nur im zeitlichen Kontext, aber ich versuch's nicht zu übertreiben. Auf jeden Fall, ja, das wollten wir einfach, oder ich wollte das einfach trotzdem nochmal gesagt haben. Wir gehen jetzt einfach nur so schnell wie es geht durch die Story und erzählen zu den Punkten, die wir am prägendsten oder interessantesten finden. Wir machen das jetzt nicht wie in der Final Fantasy VII Folge, wo wir wirklich alles auseinandernehmen, sondern ich will eigentlich jetzt hier relativ schnell durchgehen.
Das haben wir in dieser verlorenen Folge aber quasi gemacht. Wir sind da so haarklein durch die Story durch. Ich glaube,
und das war auch falsch.
Genau, wir hatten schon eine halbe Stunde oder länger aufgenommen und wir waren, glaube ich, noch nicht, also wir waren immer noch auf CD1. Ja, wir waren noch überhaupt nicht weit, glaube ich. Und das wäre, glaube ich, auch nichts gewesen.
Ja, eben, genau. Da ist mir nämlich auch schon aufgefallen, wie sehr sich das zieht und wie uninteressant das eigentlich ist. Das macht das jetzt natürlich sehr subjektiv, ne? Also jeder, der hier jetzt zuhört und hat dann ausgerechnet mit der Stelle, die wir absolut gar nicht erwähnen, irgendeine besondere Verbindung. Ja, so ist das eben mit subjektiven Meinungen und dann reden wir nochmal kurz über Triple Triad und dann erwähne ich nochmal mache ich nochmal eine kleine Zusammenfassung, das war es eigentlich auch. Ich habe irgendwann mal, glaube ich, erwähnt, wir wollen irgendwelche Fun Facts oder sonst was machen, das lasse ich hier, ich habe hier das Lösungsbuch vor mir liegen. Ich erzähle vielleicht eine Sache daraus. Aber wenn ihr Fun Facts wissen wollt oder sonst irgendwas, dann jeder kann das Internet benutzen. Und wenn ihr irgendwelche Quirks wissen wollt, dann sucht einfach danach. Es gibt eine Sidequest, die ich besonders verrückt finde. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Ich fange jetzt einfach mal an, bevor ich mich hier wieder verrenne mit irgendwelchen Erklärungen, die wir am Ende dann wahrscheinlich doch nicht einhalten. Und okay, ich finde, wir können über den Anfang eigentlich schon reden und vor allen Dingen dieses Intro. Ah ja, genau, dazu habe ich eine kleine Anekdote. Dieses Intro von Final Fantasy VIII war mal entweder auf einer Demo-CD für das offizielle PlayStation-Magazin oder irgendeine Demo-CD, es kann auch die PlayStation gewesen sein, da war als Video nur das Intro drauf. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich mir das angeguckt habe. Ich habe es mir oft angeguckt.
Ja, zu Recht, Intro ist voll geil.
Ach so, genau. Und ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, Marc. Du warst ja auf meiner Hochzeit.
Ja, das ist korrekt.
Und eine der schönsten Sachen aus diesem Intro ist ja, wenn er dann ganz am Ende sagt, if you'll come here, you'll find me, I promise. Und das sind die letzten Sätze von meinem Wedding Vow.
Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ist ja auch schon ein paar Jahre her, aber ich meine, ich habe das erkannt damals auch. Weiß ich ja auch, dass dieses I promise auch so ein ganz wichtiger, fast schon eine Triggerphrase für dich ist, auch in Bezug auf andere Sachen, die mit vor allem Final Fantasy zu tun haben. Aber ja, ich ist natürlich leicht, das jetzt zu behaupten, aber ich bin der Meinung, dass ich das damals auch erkannt habe. Ich glaube auch, dass ich sowieso einer der wenigen bin, der die ganzen Final Fantasy VIII-Anspielungen auf deiner Hochzeit, die Final Fantasy VIII Easter Eggs auf deiner Hochzeit erkannt hat.
Ach so, stimmt. Ja, wir haben ja auch, ach, ja, da kommen wir gleich zu.
Da haben wir in der alten Folge auch in einer von den anderen drei schon mal was zu gesagt.
Ach, stimmt,
aber,
geil. Ach, das kann man jetzt auch nochmal erwähnen. Ach, das ist
aber
schön.
Wir können das auch, wie gesagt, die sind so alt und wir erwähnen das jetzt alles einfach nochmal.
Ja, genau. Genau, das ist jetzt, für uns ist das halt trotzdem alt und vieles kann sich wiederholen. Aber so ist es eben. Man wiederholt einfach viel. Genau. Jetzt fällt mir gerade auf, wie sehr Final Fantasy VIII themed meine Hochzeit so im Hintergrund eigentlich gewesen ist. Also jetzt
hey,
nicht
ja, natürlich.
Im Sinne,
ich dachte, das wäre der Sinn. Also ich gehe mal davon aus, dass das geplant gewesen ist. Jetzt.
Naja, also ich habe jetzt, wir haben uns jetzt nicht irgendwie verkleidet oder so. Das war schon eine schöne Hochzeit. Aber es gab so ein paar, ich erkläre es einfach gleich. Auf jeden Fall, dieses Intro ist natürlich absolute Oberklasse und beweist mal wieder, also damals habe ich schon gedacht, alles klar, man braucht keine Sprachausgabe, um hier geile Sachen zeigen zu können. Und wie cineastisch können Zwischensequenzen sein? Und ja, ich glaube, Final Fantasy IX habe ich jetzt zu lange nicht wieder gespielt, aber ich finde, Final Fantasy VIII ist sogar noch mehr als IX. Eine der cineastischsten Spiele, die es überhaupt gibt. Weil der ja auch die Zwischensequenzen dann quasi so einblenden und so weiter. Und ja, das Intro ist halt der Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ich da noch dazu sagen soll. Vor allen Dingen, dass man in dem Intro halt auch sieht, wie sie dann zaubern, ist alles super cool. Also ja, Final Fantasy VIII hat eben einen persönlich hohen Stellenwert, erkläre ich am Ende gleich nochmal. Was passiert denn dann eigentlich als nächstes? Dann wacht er doch auf der Krankenstation auf und sieht Quistis direkt, ne? Warum lachst du denn so?
Weil wir jetzt doch hier so Punkt für Punkt durchgehen.
Ja, weil das der Anfang ist und das ist halt schon sehr prägend.
Richtig. Dann er wacht auf der Krankenstation und dann Quistis Treppe kommt rein.
Und vor allen Dingen, ja stimmt, genau, ganz am Anfang, Mist, wie heißt sie denn? Das ist ja, die siehst du ja noch vor Quistis.
Elyone,
genau. Oh Gott, jetzt entfallen mir hier schon so wichtige Sachen. Auch das finde ich eigentlich so geil, was für ein Foreshadowing hier schon gemacht wird. Das macht gute Geschichten aus.
Ja, die sieht man in diesem Fenster so als Spiegelung quasi, oder? Ist jetzt auch, also jetzt ist es noch länger her, dass ich das, ich habe das seit der letzten Aufnahme auch nicht nochmal gespielt, deswegen.
Nee, ich nehme mich auch nicht.
Jetzt ist es noch länger her, aber genau, ich meine, man sieht die direkt am Anfang auch, kann natürlich nichts damit anfangen, wer das ist oder was das soll, aber ja, die ist direkt von Anfang an da auch.
Genau. Und dann geht man da ja raus und während man läuft, das ist, glaube ich, der erste Moment, wo man noch steuert und es geht schon in die Zwischensequenz über.
In so eine Kamerafahrt über den Garten, ja.
Genau. Und du kannst, während quasi die Cutscene schon läuft, noch rumlaufen. Und sowas war Wahnsinn, ja.
Das war schon.
Das hat niemand anderes gemacht.
Ja, das war auf jeden Fall für uns was ganz Neues. Ich weiß, da gibt es später in dieser Mission mit dem Zug, wenn man den da überfallen und austauschen, dieser völlig hanebüchene Plan, wo man diesen Zug entführt und austauscht gegen einen nachgebauten Zug, wo ich immer denke, wo haben die das gemacht und wie und warum? Aber da gibt's ja auch, da fährt dieser Zug so als Zwischensequenz und du läufst aber auf dem Zug so lang mit den Figuren. Das habe ich auch nie vergessen, irgendwie diese Szene.
Ja, aber weil das einfach, ja, das sind eben, diese Momente sind so gut, dass sie sich in dein Gehirn einbrennen und für immer dort bleiben und was, little did we know, dass das eben für alle Zeit das Großartigste bleibt. Bis zu diesem Tage. Schade.
Ich bring's auch nicht übers Herz, dir zu widersprechen. Deswegen tue ich das einfach nicht.
Ja. Kleiner Fun Fact. In diesem Remaster ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass in diesem Klassenzimmer, wo man dann ganz am Anfang auch ist, da sind einige Schüler, sind quasi Teil des vorgerenderten Hintergrunds. Das hat man aber damals auf der PlayStation einfach nicht gesehen. Und jetzt durch das Remaster sieht man das halt so krass.
Okay, das bin ich aufgefallen, aber ja.
Dann kommt, weil das Erste, was man tun soll, ist eben die Prüfung mit Ifrit und yada, yada, yada. Das macht man eben. Was soll man dazu so groß sagen? Das macht man einfach, damit man dann ganz am Anfang schnell seine paar Guardian Forces hat. Ich glaube, Quetzalcoatl und Shiva kriegt man im Computer.
Ja.
Und Ifrit kriegst du dann eben in der Höhle und so weiter.
Und das sind, wie wir festgestellt haben in der Folge davor, die einzigen, die du automatisch bekommst. Und quasi alle anderen sind mehr oder weniger optional.
Ja, das ist eigentlich verrückt, ne?
Was super crazy ist, ja. Aber das sind die einzigen, die das Spiel dir so, also es hält dir ganz viele so vor die Nase und bei manchen ist es schon sehr schwer, die zu übersehen, aber es würde theoretisch gesehen gehen. Andere sind deutlich schwieriger zu bekommen, aber...
Ja, Cerberus ist zum Beispiel so einer, der eigentlich so on your nose ist, ne?
Genau, aber du musst ihn technisch gesehen nicht mitnehmen, ja. Aber genau, die Shiva, Quetzalcoatl und Ifrit sind die einzigen, die das Spiel dir halt so im Laufe der Story überreicht. Also die kannst du, glaube ich, nicht haben.
Ja, ja, weil sie sagt ja auch, bitte geh in den Computer da rein. Genau, und dann kommt eigentlich schon die Seed-Prüfung in Dollet und ja, die hat natürlich auch diese Szene, wo sie mit den Schiffen einfahren. Da gibt es so ein Bild, wo man ihn von der Seite so sieht. Weißt du, was ich meine? Und im Hintergrund ist das Wasser.
Genau.
Das hatte ich ganz lange als Poster in meinem Zimmer hängen, weil für mich war Squall halt ich. Ja, das war quasi ich. Zu dieser Szene, okay, das ist jetzt aus dem Kopf, aber hier gibt es irgendeine Sequenz, weil du läufst ja mit der Seed-Prüfungsanzug rum und in irgendeiner Cutscene hat er aber sein normales Outfit an. Glaube ich.
Haben die ihre Uniform? Wobei, er ist ja doch kein Seed. Haben die da Seed-Uniformen an?
Ja, dieses blaue.
Ja, aber das ist ja die. Aber das ist doch die Seed-Uniform.
Oder warte mal, oder ist es andersrum?
Das tragen die erst danach. Das tragen die erst, wenn. Das ist die Seed-Uniform. Die sind ja noch keine Seeds, weil sie die
Prüfung. Ich bin der Meinung, irgendwas im Kopf zu haben, dass in diesen Zwischensequenzen irgendwo die Kleidung nicht stimmt.
Das kann sein, das weiß ich nicht mehr. Aber die Seed-Uniform.
Aber vielleicht bringe ich das auch mit irgendwas durcheinander. Aber ich bin der Meinung, dass in diesen Cutscenes zur Fahrt nach Dollet und aus der Flucht von Dollet, dass da irgendwas mit den Outfits nicht passt.
Okay, das
oder das alte, oder das in den. Oder in alten Videosequenzen, in Trailern oder so, dass es da nicht passt.
Das kann sein,
wenn
die noch nicht fertig waren. Woran ich immer denken muss bei dieser Szene, ist auch, dass er da so ein Foto ja hat, dass er da so hinhält und dann legt er auf das Foto so eine Folie, wo so ein Pfeil drauf ist und so ein paar Daten, damit er weiß, wo sie landen. Und das ist so, warum?
It's the most 90s thing, ja, ja.
Das ist so geil. Das ist so ein Unsinn.
Ich hole mal ein Overhead-Projektor raus jetzt.
Ja, aber es ist wirklich, es ist literally so, als würde er so eine Folie auf so ein Projekt. Aber es ist so ein Bild, das er in der Hand hat. Und es ist, ja, da hinten legt ihr an, die Insel, auf die ihr literally zufahrt. Ja, was ist, egal.
Vor allem, ich frage mich dann immer, ja, aber ihr seid doch schon auf dem Weg dahin. Das muss doch Teil des Mission Briefings gewesen sein.
Ja, vor allem, es ist ja auch nicht so, dass er das Schiff irgendwie fährt und er wissen muss, ja, da muss ich jetzt hinfahren zum Anlegen. Ja, ich meine, die werden ja da hingefahren, dann geht die Klappe auf und dann rennen die raus. Was gibt's denn da zu kontrollieren? Was gibt's denn da zu wissen? Also wirklich, der Squall.
Ja, der, wie heißt er denn? Der,
wer?
Dieses fliegende Vieh mit diesem unendlich langen Kinn, von dem kann man Siren klauen, ne?
Richtig, das heißt Elviole oder so, glaube ich.
Ah, stimmt, ja, ja, ja. Ja, das ist halt der Anfang. Das eigentlich Geile von dem Anfang ist ja, wenn du von diesem Roboter verfolgt wirst.
Von dieser Roboterspinne, die...
Ja, genau.
Die man für unbesiegbar hält, die man aber, glaube ich, doch irgendwie besiegen kann, wenn man das will oder so. Aber warum sollte man das tun?
Ich kann mich gerade gar nicht erinnern, ob man einfach auch immer wegrennen kann. Ich weiß es nicht. Es ist ja, ja auch alles, weißt du, es ist ja der Anfang vom Spiel, da kann man ja nicht besonders viel falsch machen.
Nö. Und wie Quistis sie dann am Ende wegballert mit so einer MG, so geil.
So, ja gut, man lernt da ja auch, Selfie lernt man da ja dann auch kennen. Aber ich glaube, wir haben auch, über die Charaktere fegen wir jetzt so ein bisschen hinweg, weil ich glaube, Folgenummer oder Teil 2.
Für die Charaktere haben wir eine ganze Folge gemacht.
Ja, ja, da haben wir nur darüber geredet und da haben wir auch schon so viel erwähnt. Deswegen
ja.
Charaktereinführungen, wo die wann kommen, das muss jetzt alles nicht sein. Also diese Spinnensequenzen am Anfang, wenn die das Auto zertrampelt und wenn halt Squall so auf den, dann springt, um auf das Schiff zu kommen und du ihn dann von vorne siehst und im Hintergrund die Spinne ist. Das sind halt einfach Sachen, da merkt man einfach, damals haben sie einfach versucht, Filme zu machen, ja, oder Filme zu kopieren, oder wie können wir das so cineastisch wie es geht, ohne Dialog machen und dass es geil ist. Und ich habe einfach das Gefühl, dass sie das nicht mehr können.
Ja, Square Enix sowieso nicht. Die können gar nichts mehr.
Andere Leute, die Square Enix kopieren, müssen zu Square Enix gehen, um denen zu sagen, wie Square Enix funktioniert.
Ja.
Dieser Kommentar steht hoffentlich auch ein bisschen für sich. Genau. Wie war das nochmal? Ach genau, Cypher fällt, glaube ich, immer durch. Ne? Also ich glaube, da kann man... Ach nee, weißt du was? Wie war das? Das hast du doch auch gesagt, dass je nachdem, was man in dieser Seed-Prüfung macht, entscheidet das über dein Seed-Level.
Ja. Wie lange du dafür brauchst und so auch. Und ich so ein glaube, paar Entscheidungen, die du treffen kannst, die... Genau, da kannst du dein erstes... Also den Seed-Rang, den du direkt danach der Prüfung hast, den kannst du so ein bisschen beeinflussen. Das wäre auch scheißegal, genau, weil jeder liest die Fragen alle in einem Guide nach und dann machst du dir so viel Seed-Level, wie du willst. Und
so ungefähr.
Und brauchst ja eh kein Geld in dem Spiel. Das Unwichtigste in diesem Spiel ist Gil.
Ja, quasi nicht. Ja, und wenn man die Seed-Prüfung gepackt hat, ja, dann kommt eigentlich wahrscheinlich die ikonischste Stelle des ganzen Spiels.
Es ist nicht wahrscheinlich. Es ist die ikonischste Stelle des ganzen Spiels. Wir sagen es hier nochmal. Ich hatte einen Spielstand auf der Memory Card jahrelang gespeichert, direkt vor dieser Stelle, weil es gab ja kein YouTube und ich konnte mir das nur immer wieder ansehen, indem ich das Spiel halt lade und diese Szene halt wirklich spiele. Und das habe ich oft gemacht, wirklich oft. Mehr als irgendeine Stelle in irgendeinem anderen Spiel.
Ja, das ist geil, weil ich habe das natürlich genauso gemacht. Ja, klar. Immer, wenn ich wusste, hier sind, das habe ich vor allen Dingen, als ich es dann das zweite Mal durchgespielt habe, jetzt kommt hier die große Stelle, da brauche ich einen Speicherstand davor, damit ich mir die Cutscene anschauen kann.
Ja, ich habe das hab ich ganz gezeigt genau gemacht. Auch, wenn irgendwelche Freunde oder so vorbeikamen. Also, wollte mal die absolut geilste Szene in einem Videospiel jemals sehen. Und dann habe ich ihnen diese Szene gezeigt. Und wenn die Leute das nicht so geil fanden wie ich, dann habe ich die nie wieder eingeladen zu mir. Wir sind keine Freunde mehr.
Wir reden natürlich von der Ballszene.
Yes.
Ja? Die Abschlussballszene, in der Rinoa den Finger hebt und einfach zu ihm geht und ihm sagt, du tanzt jetzt mit mir. Nee, ich will aber nicht. Doch, du tanzt jetzt mit mir.
Du bist der bestaussehendste Kerl hier. Darüber reden wir nicht nochmal, das haben wir auch in der... Hört euch die anderen Folgen auf jeden Fall vorher an. Und ja, und dann lernt Squall einfach tanzen. Im Laufe dieser zweiminütigen Szene kann er plötzlich tanzen. Was aber auch egal, das habe ich noch nie gestört. Das macht keinen Sinn. Aber gestört hat es mich noch nie, weil dieser Tanz von den beiden einfach so schön ist.
Das ist ein Walzer, oder?
Musst du doch wissen, du hast ihn getanzt, hint, hint.
Ja, das ist nämlich die Sache. Das war natürlich dieses Lied, das, also nicht exakt der Tanz, sondern eben dieses Lied war mein, der Hochzeitstanz von mir und meiner Frau. Und das war mir halt egal, weil ich gedacht habe, okay, weil das ist, weißt du, deswegen ist die Musik von Final Fantasy auch einfach so genial. Das kannst du irgendjemand zeigen und das ist halt einfach ein schöner Walzer. Du kannst irgendein Klavierstück jemand zeigen und das zählt zu den besten Klavierstücken, die es überhaupt gibt. Das ist einfach, das ist das Genie des Uematsu gewesen, der ja hier, Nobuo Uematsu hat ja auch hier noch die Musik gemacht. Genau, und die Kamerafahrten, das Feuerwerk, wie du sie so leicht von unten siehst und im Hintergrund kommt das Feuerwerk und dann der Shot auf ihn, wo er sich das Feuerwerk anguckt, aber sie guckt ihn an. Ach. Ihr wart mal die Meister eures Handwerks.
Und dann lässt sie, genau wie Square Enix uns hat stehen lassen, lässt Rinoa ihn dann einfach stehen und geht weg. Das ist so geil.
Es ist Zeit für Business. Wir müssen Business-Sachen für Business-Sachen. So. Ja, die Bahnfahrt nach Timber, das ist ja dann eben genau, wo man nämlich, genau, weil Rinoa ist ja bei ihm, um zu sagen, hier, mach mal bitte. Ach stimmt, auf der Bahnfahrt nach Timber in dem Zug ist das erste Mal
Laguna-Rückblende, genau.
Genau, ist die erste Laguna-Rückblende.
Richtig. Und auch hier nochmal, und Selfie singt ein Lied übers Bahnfahren, was meine absolute Lieblingssache an Selfie. Ich habe auch Selfie nie in der Party und ich finde die auch nur so mitteltoll, aber ich liebe es, wie sie ein Lied übers Zugfahren singt, das sie sich selber ausgedacht hat, während sie Zug fahren. Es wird eh viel Zug gefahren in diesem Spiel. Zugfahren ist so ein Thema irgendwie. Das ist quasi Trails of Cold Steel.
Ich hatte gerade genau den gleichen Gedanken.
das Final Fantasy Spiel. Und genau, hier kommt die erste von den Laguna-Rückblenden dann auch. Wenn sie in so einer Kabine sind, werden sie alle ohnmächtig und dann.
Oh, was passiert denn hier nochmal? Das im Dschungel, wo sie dann alle ins Wasser hüpfen, oder was?
Nee, wo sie ins Wasser hüpfen, ist später, dachte ich. Aber es ist im Dschungel, ja. Sie laufen durch so einen Dschungel durch. Und haben noch die Uniforms im Krieg noch.
Ja, das war's dann schon. Und dann kommt man ja schon in Timba an. Und dann ist ja hier, wie du ja gerade gesagt hast, dann wird ja hier diese Vertauschung geplant mit dem.
Das ist so blöd, dieser ganze Plan. Das ist so ein Blödsinn, wirklich. Das habe ich auch damals schon nicht verstanden. Sie haben eine Kopie von diesem Zug gebaut, die täuschend echt aussieht, wie so ein Militärzug.
Ich habe das immer so verstanden. Wie? Sie haben einfach die gleichen Waggons irgendwie geklaut.
Ja, schon, aber wie haben sie das gemacht und warum? Was ist denn, das merken die doch so wie, also, und dann haben sie da so eine Puppe drin von dem und weil sie denken, dann fällt
die Puppe, ja.
Ja, weil sie denken, dann fällt es nicht auf, dass sie den Zug entführt haben, das ist doch so, wie lange soll das denn nicht auffallen? Das ist so ein Bullshit. So ein Bullshit einfach. Und dann, ja, aber bla bla bla. Und dann muss man Codes eingeben und dann kämpfen, dann ist es auf einmal Resident Evil, wenn man gegen...
ja, das Einzige, was mir von dieser Sequenz immer in Erinnerung ist, ist dieser Zombie-Präsident, den man einfach mit einer Phönixfeder töten kann. Und das war das.
Richtig.
Was passiert denn dann danach hier? Dann ist man irgendwie von denen getrennt oder was? Das geht doch irgendwie dann auch alles so ultraschnell.
Wichtige Szene, aber ja eigentlich, wenn Rinoa und Squall sich da wieder treffen, sie denkt ja erst, dass das Cypher ist und ist erst so ein bisschen enttäuscht. Und dann, ach, du bist das. Das ist so ein.
Also ich finde ja Timber, leider ist man in Timber irgendwie nur so wenig, aber ich finde das Design von Timber ist wieder sowas. Ich habe damals halt immer gesagt, das ist etwas, das bekommt man nur da und das ist so, dieses, so eine Art von Design, das bekommt man nur in Final Fantasy und das ist so. Ja, das macht dem Namen, also diese Sachen machen dem Namen halt schon alle Ehre, weil niemand woanders sowas macht und das ist so verrückt und aber auch gleichzeitig so geil.
Ja, ich habe keine starken Gefühle für Timber.
Ja, doch.
Kein Mitglied der Waldeulen und ich habe keine starken Feelings für Timber.
Ja, weil doch ich schon besonders für diesen einen Screen, wo sich das glaube ich der Eingang oder ein Eingang, wo sich dieses Rad irgendwie so in dem Bogen so dreht. Weil das ist ein Screenshot gewesen von dieser einen Zeitschrift, wo drin steht, dass es, Steampunk oder so. Also damit verbinde ich auf jeden Fall irgendwas. Und dann kommt schon der nächste Laguna-Traum. Ach, und da ist man dann schon in der Lunatic Pandora drin.
Was? Echt?
Anscheinend.
Ohne dass man weiß.
Nee, die Ausgrabungsstätte, ja.
Ja.
Centra. Aber ey, ich habe schon wieder so viel vergessen.
Dann ist ja gut, dass du das offizielle Lösungsbuch in der Hand hast.
Ja, ich habe das offizielle Lösungsbuch in der Hand, wo hier so viel steht. Hä, was? Und danach kommt man zum Galbadia Garden, aber im Galbadia Garden lernt man doch Irvine kennen, oder?
Ja, richtig. Kommt das da nicht schon?
Ja.
Ja. Das ist die CD1 gleich schon vorbei. Da sind wir jetzt aber schnell, zum Glück diesmal schnell durchgekommen.
Ja, weil was sollen wir denn da auch irgendwie groß noch erzählen?
Ja. Es ist vielleicht sogar trotzdem schon ein bisschen zu viel, aber wir machen das schon gut. Genau, dann bekommt man im Galbadia Garden, kommt Irvine und man bekommt den Auftrag, die Hexe zu töten. Tötet die Hexe.
Ja, und hier hatte ich nämlich ganz viele, ich glaube sogar mehrere Speicherstände, weil dieses Vorgehen in Deling City, der Plan ist ja dann, okay, Hexe Edea ist irgendwie ganz böse, müssen wir schießen. Und das muss halt Irvine machen, der große Scharfschütze. Und diese Sequenz in Deling City, wo so die Schauplätze gewechselt werden und dass man Marinoa spielt und dass sie da in diesem, was ist denn das, diese Uhr oder so.
So ein Torbogen, wo die so drin fangen wollen ja auch.
Und diese Tänzer, ich glaube, hier doch ein Fun Fact, ich glaube, der Tanz, den diese Tänzer
ist
in
den der Thriller-Tanz.
Ist Thriller, ja.
Richtig, das sagen wir auch in so einer Folge schon. Genau, das ist der Thriller-Tanz, einfach, ja, weil halt.
Und hier ist ja auch krass, du siehst ja quasi die Parade im Hintergrund und im Vordergrund laufen die so geduckt
ja.
an einer Stelle. Oder man läuft auch so durch die Parade einfach durch. Und
ja, stimmt.
Da sind halt einfach so viele Zwischensequenzen und das ist so cool. Also daran habe ich sehr, sehr viel und sehr, sehr starke Erinnerungen, weil diese ganze Sequenz einfach so stark gemacht ist und man ja dann auch mit Rinoa dann in den Raum geht, wo dann Ede ja auch diese Maske da verliert und dann
Haare so verlängern, gell, wo die da so rausfahren und so.
Was ich mich damals immer gefragt habe, sie versetzt ja Rinoa in so eine Trance irgendwie und dann steht die einfach neben ihr. Und ich dachte immer so, ey, da ist die Hauptstadt, steht am Römer und jubelt eher zu.
Ja.
Und dann ist da random drunk-looking person, also das fand ich immer ein bisschen und alle so, yay! Was?
Ja, weil sie denen so erzählt, ihr Würmer oder so, ihr niederes Tier, beleidigt da die Leute alle so und alle jubeln so, yay!
Ja!
Die Hexe. Ja, weil die alle verzaubert sind wahrscheinlich auch.
Ja, naja, ich meine, ist das nicht eigentlich schon fast eine Metapher für den heutigen Zustand von Social Media? Naja, auf jeden Fall.
Nein, das glaube ich nicht. Außer das Selfie Facebook erfindet mit ihrem Tagebuch, das sie auf dem Rechner
hat. Ja, das habe ich auch nochmal gehört, dass sie quasi Blogs damit.
Ja, ja, genau. Richtig.
Was ich bis dahin gar nicht, oder bis du mir das erzählt hast, wusste ich das gar nicht. Sage ich auch in der Folge.
In irgendeinem späteren Playthrough habe ich die auch mal alle gelesen, ja. Genau, und dann geht das Attentat auf die Hexe natürlich schief. Irvine trifft nur das Ohr, haha, nein. Er kann nicht schießen.
Leider nur das Ohr.
Nicht, dass ich auch verklagt und freigesprochen werde.
Warte mal, wie war das denn? Wehrt sie es nicht sogar ab?
Ja, doch, er kann erst nicht schießen, dann schießt er letztendlich doch, aber sie blockt es irgendwie so ab.
Nee, weil die ganze Sache war doch, das muss alles super schnell gehen, weil sonst merkt sie, was los ist und.
Ja.
Genau, weil er wartet dann zu lang und sie blockt es dann ab.
Richtig. Und dann ist der Plan ja auch, falls das nicht klappt mit dem Schuss, dass sie dann auf sie direkt angreifen. Das machen sie ja dann auch, aber sie weiß es ja dann schon und.
Genau, weil sie fährt ja durch den, unter dem, Arc de Triomphe.
Genau, auf dem Römer fährt sie durch.
Der Arc de Triomphe ist am Römer, das muss man schon wissen.
Natürlich, und sie, genau, sie sperren sie da ein, weil sie vorne und hinten die Gitter da von diesem Tor runterlassen.
Boah, diese Kanalisation da, die ist immer
super
so nervig.
Kanalisationslevel immer, ich meine, das ist jetzt nichts Neues, ja, was wir hier sagen. Kanalisationslevel immer scheiße. Und genau, und dann klappt es aber nicht. Und dann tötet sie Squall mit einem Eiszapfen und der Rest des Spiels ist ein Nein. Das ist eine bekannte Theorie, die einer vom Entwicklerteam aber gesagt hat, nee, das stimmt nicht.
Also mir ist das unbekannt und so einen Scheiß will ich auch nicht hören.
Das ist dir unbekannt oder so, das ist eine der bekanntesten und weit verbreitetsten Theorien zu diesem Spiel gewesen.
Das höre ich gerade zum ersten Mal. Ich bin froh. Danke, Herr Bundeskanzler, dass Sie mich geheilt haben und ich nicht mehr im Internet bin.
Dass Squall am Ende von CD1 stirbt und der Rest des Spiels halt sich irgendwie in seinem Unterbewusstsein abspielt. Aber genau, das wurden die dann auch gefragt und
ja, aber also
nee, das stimmt nicht.
Also wie kommt man
Naja, weil es in den Files vom Spiel ja ein Bild von dieser Szene gibt und Squalls Gesicht ist weg und sein Gesicht ist so ein Loch. Das ist quasi wie diese
Ja, weil es in der Endsequenz zu sehen ist.
Wie diese Szene aus Evangelion, wo man diesen einen Frame gibt, wo man Asukas Leiche sieht, die so von Maden zerfressen ist, was dann auch so ist das entstanden, glaube ich. Aber es stimmt nicht. Aber es ist lustig. Ich mag
das. Ja,
lustige,
weil das ein Bild aus der Endsequenz, aus seinem Enddings im Dönster ist.
Yeah, I know. But why?
Oh Leute, hört mir auf mit, wir haben in den sonst was Files irgendwas gefunden.
Wir hatten
gefunden.
Ja nix, Stefan, es war Ende der 90er, wir hatten doch nix. Was sollten wir denn machen?
Wenn ihr mit so einem lächerlichen Mist anfangt und nicht wisst, was ihr mit eurem Leben machen sollt, dann ist das so mitunter eine der dümmsten Sachen, die man tun kann. Ja, wenn man dieses Wort hier kopiert und spiegelverkehrt macht und dann so ein bisschen nach oben tut, dann steht da blablablub und das bedeutet lablablab. So ein Unsinn, so eine dumme Scheiße. Will ich alles nicht hören.
Ach Stefan, wo ist dein Sense of Wonder? Also ich bin enttäuscht.
Keine Ahnung, wovon du redest. Ist mir auch egal. Auf jeden Fall, Superfans sind quasi alle Abfall. Das muss auch nochmal gesagt werden.
Außer wir. Ja, das stimmt. Außer wir.
Wir sind ja auch keine Superfans mehr. Wenn wir Superfans wären, würden wir die neuesten Teile von Final Fantasy schwachsinnig verteidigen, obwohl sie Müll sind. Und ich sage hier, die neuesten Teile sind Müll. Also, na gut, Müll ist vielleicht zu viel. Sie sind halt nicht so gut. Also, sie sind ganz objektiv einfach nicht so gut. 16 ist einfach nicht gut. An 16 ist so viel kaputt und falsch, außer die Technik halt. Aber, naja, gut. Deswegen, ja.
Wie geht's weiter, Stefan?
Ach, das ist jetzt wie. Ich wollte eigentlich nicht so sehr abschweifen, aber diese neuen Sachen geben mir aber trotzdem wieder den Beweis, wie großartig diese Sachen oder wie die PlayStation 1-Teile vor allen Dingen sind. Das ist wirklich verrückt. Weißt du, in meiner Welt habe ich immer gedacht, naja, guck mal, nach 7 kam 8. 8 hat wenigstens technisch irgendwas draufgelegt. Nach 9. Oder beziehungsweise dann kam 9, das war dann technisch zumindest noch mal besser, hat mir halt persönlich nicht gedacht. Dann kam 10 und absolut jeder sagt, wenn du nur ein einziges Final Fantasy spielen dürftest, wirklich nur eins, dann spiel halt 10. Man kann auch 7 sagen, aber es ist einer von denen. Ja. Und nach 10 hört das einfach auf. Weißt du, das ist ja das Verrückte. Du würdest denken, ja, wäre Final Fantasy immer weitergegangen, hätten wir sowas wie Clair Obscur schon viel früher gehabt. Aber es hat jetzt halt eben so lange gedauert. Na gut. Grab des unbekannten Königs kommt hier schon. Das finde ich ein bisschen verrückt. Da passiert doch irgendwas dazwischen. Wo wacht der denn eigentlich auf?
Das Grab des unbekannten Königs kommt vor dem Attentat, weil man.
Ach so, ja, stimmt.
Sonst ja gar nicht in die Villa Caraway reinkommt. Aber das ist ja auch nicht so wichtig, deswegen.
Ach so, ja, genau, weil damit.
Dachte, das hätten wir absichtlich übersprungen jetzt.
Nee, das habe ich eben gerade verrafft. Aber ja, ist auch egal. Können wir auch überspringen, weil ist ja quasi, ja, eigentlich auch optional, ne? Genau, und wenn man dann von dem Eis von Elia getroffen wird, dann ist CD1 schon vorbei.
Ja.
Ja, und dann fängt nämlich CD2 mit einem Lagunatraum an. Und dieser Lagunatraum ist der in seinem Heimatdorf.
Ja, stimmt. Das fand ich so seltsam damals auch. Das weiß ich noch. Ich habe überhaupt nicht gerafft, was das alles soll. Und das ist so traurig. Das letzte Mal, dass man Rain sieht, glaube ich auch, gell?
Ja, okay, das greife ich hier zwar ein bisschen vor. Ach so, Spoiler, by the way.
Ja, hallo, wir erzählen hier die Geschichte. Ja, nee. Das ist kein Fehler von uns. Wir erzählen hier die Geschichte von dem Spiel. Entschuldigung, wenn wir erzählen, worum es in dem Spiel geht.
Hä? Ist Elyon nicht das Kind von Laguna und Rain? Habe ich das nicht richtig verstanden? Oder ist das nicht so?
Doch, ich glaube schon. Oder?
Also so habe ich es immer verstanden, dass sie das Kind von Laguna und Rain ist.
Ich meine auch, dass du das jetzt so fragst, lässt mich daran zweifeln, ob ich das falsch verstanden habe. Ja.
Ja, genau. Und man wacht nämlich in einem Gefängnis auf.
Richtig, man wacht in einem Elder Scrolls-Spiel auf und ist im Wüstengefängnis.
Wo wird er denn gefoltert von Cypher, wo er ihn fragt, für was steht Seed eigentlich?
Das ist dann.
Das ist das, ne? Und dann kann man nämlich sagen, ja, wir sollen Blumen pflanzen. Ich find das so eine geile. Ja.
Richtig.
Das finde ich super. Ja, das ist aber quasi das Einzige, woran ich mich erinnern kann, dass man da Blumen pflanzen kann.
Ja, und man entkommt mit Hilfe von diesen Pelzviechern. Ich weiß schon nicht mehr, wie die heißen. Wie so kleine Schubis. Löwen. Nein, das sind die, das sind diese großen Typen. Meister Nork ist ein Schumi. Die heißen irgendwie anders. Die sehen aus wie so kleine Löwen.
Ja, stimmt.
Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Egal, die helfen einem zu entkommen und Xell hilft einem zu entkommen, weil er keine Waffen braucht, weil seine Waffen sind seine Fäuste und dann...
Ich habe meine Waffen immer dabei.
Richtig, dann kann er, dann kann er Gegner verprügeln. Und dann entkommt man da raus. Das Wüstengefängnis sieht aus wie so eine Schraube einfach. Und
genau,
kann sich so,
weil das sich in den Sand reinschraubt. Und einer der, ich glaube, die letzten Sachen ist ja, wenn du hangelst dich da so entlang und du siehst, wie sich das so reinschraubt und du denkst so, oh nein, das wird ganz schön knapp. Und dann ploppt einfach die Figur weg, weil jetzt geht nur noch die Sequenz weiter und dann hat man es aber irgendwie trotzdem geschafft.
Man kann das aber auch nicht schaffen. Wenn du dich nicht bewegst.
Ach, ist das so?
Ich glaube, wenn du nicht schnell genug bist, dann stirbst du.
Okay, das ist mir halt einfach noch nie passiert.
Oh, der Pro-Gamer hat sich eingeloggt.
Und dann kommt ja schon die Geschichte mit dieser Raketenbasis.
Das ist auf der einen Seite irgendwie super nervig und irgendwie auch voll krass, weil dann ja. Selfies Garden da ja einfach ausgelöscht wird.
Ja, und da splitten sich ja dann die Teams, ne? Weil die einen Natürlich. Wollen doch zum Galbadia Garden, um die zu warnen, und die anderen wollen versuchen, den Raketenabschuss zu verhindern.
Richtig, und die spielt man dann auch so nacheinander und das ist in der Raketenabschussbasis, habe ich als super nervig irgendwie in Erinnerung. Und du kannst ja irgendwie versuchen, die Raketen so abzulenken, aber ich glaube, dass der Trabia-Garden zerstört wird, das kannst du irgendwie nicht verhindern auch.
Nee, ich glaube, das ist unmöglich. Also ich meine, man kann da irgendwas einstellen, aber ich...
Naja, so eine Fehlerquote irgendwie in den Raketen oder so.
Ja, aber ich frage mich jetzt so im Nachhinein, was ist das eigentlich? Was bringt das eigentlich?
Das hat irgendwelche Auswirkungen, was dann für Leute noch, ich meine, du kommst ja dann irgendwann auch in den Trabia-Garden und ich glaube, das hat irgendwelche Auswirkungen davon, was dann da genau los ist. Aber zerstört wird er, glaube ich, auf jeden Fall.
Ja, ich meine auch, also ich kann auch einfach sein, dass es einfach Story ist und dass man da halt was einstellt und man es einfach abmildert oder so. Also ich sehe schon, also hierfür machen wir jetzt aber keinen Korrektureinspieler, weil dann wissen wir es halt einfach nicht mehr so genau. Das ist jetzt auch einfach... Weil es passiert ja so oder so. Ich habe mit dieser Raketenbasis aber eine interessante Verbindung, weil das ist nämlich der Punkt, wo ich die Wunderlampe mit Diabolos benutzt habe und ihn da besiegt habe erst.
Ja, das ist relativ früh sogar schon. Der ist auch stark ja eigentlich auch.
Ja, eben. Das ist ja der Witz, weil diese Wunderlampe kriegst du ja, glaube ich, schon.
Sid gibt die, wenn du das erste Mal aufbrichst da vom Garten. Ich glaube, nach der Seed-Prüfung. Aber wenn du zur ersten Mission zu den Waldeulen aufbrichst, gibt er die.
Ja, Lampe. Aber da frage ich mich, weil eigentlich, ich habe nämlich ich habe noch mal ganz kurz in meinen letzten Save-Game reingeguckt und gut, ich habe halt tatsächlich alle, Random Encounter ausgemacht und war bei Level 18 oder so, weil das ist ja der Witz leider, das haben wir glaube ich in einer anderen Folge ja schon groß und breit erklärt,
ja. Dass
man entweder Level 100 am Ende ist oder unter Level 20 und deswegen frage ich mich gerade so ein bisschen, es ist ja dann auch eigentlich müsste es ja dann auch wirklich egal sein, gegen wann man Diabolos kämpft, weil das Level quasi keine Rolle spielt. Auf jeden Fall, als ich das damals gemacht habe, habe ich den da besiegt und seitdem hatte ich den da. Aber dass der quasi auch Random Encounter ausmachen kann, das habe ich nie verstanden. Weil ich glaube, nee. Den hatte ich nie so hoch trainiert.
Ja, weil diese Demi-Schwerkraft-Attacke ja eigentlich auch gar nicht so geil ist.
Ja, weil die in jedem Final Fantasy gar nicht so geil ist. Das ist genauso wie Zustandsveränderungen eigentlich in Wirklichkeit auch in jedem Final Fantasy gar nicht so geil sind. Und dann gibt es diesen einen Extra-Boss, bei dem es aber funktioniert und das findet man dann aber eigentlich auch nur durch einen Guide raus.
Es ist wahr.
Aber so ist das eben. Ja, man muss in dem man muss in dieser Raketenbasis halt immer so hin und her, aber diese Sequenz, wenn dann die Silos quasi hochfahren und dann wird es wirklich abgeschossen. Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen, weil es gibt doch diese eine Szene, wo du, glaube ich, den Raketenabschuss von weitem siehst und Selfie bricht so zusammen.
Ja.
Ich glaube, du gehst nicht hin um den Timber Garden,
Rabia,
sondern du rettest damit, glaube ich, den Balamp Garden. Kann das sein?
Du hast recht, weil die andere Gruppe ist ja, glaube ich, im Balamp Garden und versucht da ja, findet ja heraus, dass der fliegen kann.
Genau, so war es doch.
Dann siehst du ja, wie die Raketen da einschlagen.
Genau, so war es doch, weil der Timber Garden, das siehst du von Weitem, deswegen bricht Selfie auch zusammen. Rabia. Weil, Trabia, genau. Weil da wurde der schon angegriffen, deswegen genau. Brichst du zusammen. Und dann gehst du hin, lenkst die Raketen um, gleichzeitig wird der Bellum Garden zum Fliegen gebracht und dann so war's. Genau so war's.
Richtig, weil das im Trabia Garden, das kannst du nicht verhindern. Da hast du keinen Einfluss drauf.
Genau, dann ist hier auch Bellum Gardens Rettung, das haben wir jetzt gerade erklärt.
Das ist so lustig, dass der dann fliegen kann. Erstmal wird er
das fand ich auch irgendwie verrückt.
Zuerst wird er ja zu einem Schiff, weil sie ihn nicht richtig steuern können. Und später kannst du dann auch mit dem fliegen. Und der sieht so lustig einfach aus.
Hey, was?
Ja, und
nee, der ist quasi, du kannst ja nicht, der gleitet ja so.
Ja, aber später ist der ja auch dein, also du kannst ja mit dem auch später so über die Karte so fliegen.
Ja, ja.
Quasi wirklich.
Ja, nee, erstmal ist das, was direkt passiert. Wenn dieses blaue Ding nach unten geht, du siehst doch in der Sequenz, wie er in das Wasser dann schon geht.
Ja, klar, aber du kannst erstmal dann, du bist dann erstmal im Wasser auch und schwimmst da ja dann so rum. Und bis du den dann steuern kannst und wirklich so rumfliegen kannst mit dem, das dauert ja noch ein bisschen.
Ja, hier steht jetzt, dass man da dann auch das erste Mal Norg trifft. Ich vergesse das jedes Mal, dass da irgendwie so ein Typ da im Keller ist, der das dann alles lenkt.
Das Ganze mit den Schumis, auch später in dem Schumidorf, das ist alles so egal irgendwie. Ja, und
weil das Schumidorf dann später auch wirklich optional ist. Deswegen, ich glaube, da haben sie irgendwas aufgemacht und das aber nicht zu Ende machen können, weil ich raff das jedes Mal nicht.
Ja, der ist halt der Geldgeber irgendwie vom Garten.
Ja, und ist dann aber da im Keller und man kämpft ja auch gegen den.
Natürlich, weil er nicht will, weil er dich irgendwie der Hexe zum übergeben will als Zeichen guten Willens. Will dich irgendwie töten und als Rache für das Attentat und will dich irgendwie der Hexe ausliefern. Ja, und er will ja Geld verdienen mit dem Garten. Deswegen ist man ja eine Söldnertruppe. Weil Idea und Sid haben den ja gegründet, um gegen Hexen zu kämpfen. Und die Schumis und der Nork wollen ja Geld verdienen mit den Gardens. Und deswegen sind die Seeds ja Söldner. Das ist ja irgendwie denen ihre, ach bla bla bla, das ist doch völlig Wurst eigentlich.
Genau, und weil sie nicht wissen, wie man das Ding steuert, rammen sie irgendwann Fisherman's Horizon.
Richtig.
Und ich glaube, da ist so einer der ersten Szenen, wo sich Renoir und Squall so ein bisschen näher kommen.
Ja, mal abgesehen von dem Tanz und so, aber ja.
Ja, aber auch so gefühlsmäßig, meine ich.
Ja gut, Squall ist in die verknallt seit dem Tanz. Der kann sich das nur nicht eingestehen oder kann das irgendwie
nicht. Ich habe das eigentlich immer andersrum interpretiert. Dass er sie lieben lernt erst. Weil wenn sie doch dann in Dollet sind für das Attentat, dann springt sie doch an ihn und umarmt ihn so und dreht sich so im Kreis und ist ja, mega froh,
denkt,
ihn zu sehen.
Weil sie denkt, dass er Cypher ist. Sie verwechselt, das habe ich doch vorhin gesagt, ich glaube, sie verwechselt ihn doch mit Cypher. Weil die Seeds halt
nicht
kommen.
Sicher.
Und weil sie sich so freut, dass die Seeds da sind oder so. Also ich hatte das eher immer erst so, dass der nach diesem Tanz schon so völlig hin und weg ist. Er kann sich das halt nicht eingestehen oder hat keine Worte dafür, weil er als Squall Leon hat ist und ein Teenager. Und ja, das ist halt so lange dauert, bis er sich das dann irgendwie eingesteht und das ausspricht. Aber egal, vielleicht, das kann man auch unterschiedlich interpretieren, glaube ich. Das
interessant, weil ich hatte es genau andersrum. Ich habe das immer so verstanden, dass Renoir sich quasi relativ schnell in ihn verliebt hat und dass Squall aber derjenige ist, weil der immer so in sich hineinfrisst und dass er derjenige ist, der, ich dachte immer, that's the whole point of the story, dass es halt darum geht, dann eben doch seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen.
Ja, oder die anzunehmen halt. Ja, das auf jeden Fall.
Oder das anzunehmen, ja.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber ja, zu welchem Zeitpunkt er das jetzt schon so empfunden hat, das können wir im Endeffekt auch nicht wissen.
Ja, wir werden in diesem Leben hoffentlich Final Fantasy VIII noch ein paar Mal durchspielen, weil so oder so ist das einfach ein schönes Spiel.
Das stimmt.
Das Freiluftkonzert, meine Güte, daran kann ich mich überhaupt nicht, das vergesse ich jedes Mal.
Das kommt aber doch nicht jetzt schon, oder?
Doch.
Echt?
Man macht hier irgendwie im Fisherman's Horizon, soll man hier irgendwie dieses Konzert machen?
Ja, das ist in Fisherman's Horizon, aber ist das wirklich jetzt schon? Ich dachte, da wäre man später nochmal oder so. Das mit dem Konzert fand ich immer super kacke. weil ich auch nie kapiert habe, wie das funktioniert und was für Instrumente man da auswählen soll. Und das verändert irgendwie die Szene dann und wie Squall und Renoir sich da auch unterhalten und keine Ahnung. Und die ineinander verknallt sind, das gestehen sie sich ja gegenseitig sowieso viel später erst. Das sagt Squall ja zu Renoir, wenn sie da so bewusstlos ist, und die das ja auch gar nicht mitbekommt. Und dann so richtig sagen sie sich das ja erst, wenn sie in der Ragnarök sind. Deswegen.
Ja, ja, genau. Das ist ja dann der endgültige Moment. Aber bis dahin ist halt eben dieses Geplänkel. So, und jetzt lese ich hier einfach mal der Reihenfolge nach vor, was im Guide oder was im Lösungsbuch zumindest steht. Das sind hier die Sentra-Ruinen, zu denen könnte man jetzt, man könnte sich Odin holen, wenn man das wollen würde.
Ach.
Und dann kann man halt, dann ist so der erste Moment, wo man so ein bisschen die Welt bereisen könnte, wenn man das wollte. Und da könnte man auch zum Trabia-Garden gehen. Kann sein, dass der komplett optional ist. Natürlich. Dass man da gar nicht wirklich hin muss.
Vermutlich ist er das, ja. Bestimmt gibt es da irgendeine optionale GF oder so.
Sehe ich hier nicht. Aber das ist immer dieses Rumgeirre. Und dann hier, genau, das ist natürlich auch einer der großen Momente, die im Gedächtnis bleiben. Der Kampf der Gardens.
Das ist geil.
Also da muss ich ja einfach nur diese Überschrift vorlesen. Und jeder, der das Spiel gespielt hat, der weiß genau, was jetzt. Der hat alle diese Bilder im Kopf, wo die Motorräder losgeschissen.
Ich wollte gerade sagen, fliegende Raketenmotorräder. Hallo.
Fliegende Raketenmotorräder. Das ist fucking Final Fantasy. Wo sind die denn bitte?
Das ist es, was Final Fantasy 16 fehlt. Es hat keine Fliege. Es wäre ein besseres Spiel. Jedes Spiel ist ein besseres Spiel, wenn es fliegende Raketenmotorräder hätte. Und so Mech-Anzüge und der Kampf der Gardens ist
selbst
super
in Final Fantasy 10 fliegen sie das Luftschiff wie ein Motorrad.
Das stimmt. Selbst Final Fantasy 7 Remake hat ein Raketenmotorrad. Ja, also was soll das?
Ja, was soll das? Das ist das Problem. Ja, weiß ich nicht. Müssen wir hier durch den Kampf?
Nein.
Da
nein.
Ist doch, wo Cerberus dann in der Halle steht, ne?
Das ist, wenn du im Galbadia Garden bist, ja. Und das ist, wo Rinoa auch das Squalls Kette bekommt, Griever. Das lässt sie sich da geben auch.
Ja, dem kannst du ja einen Namen geben.
Ja, das stimmt. Heißt dann die GF von Artemisia auch so, wenn du ihm einen anderen Namen gibst?
Ja, das habe ich halt noch nie ausprobiert.
Müsste eigentlich, gell?
Müsste man eigentlich mal testen, ja.
Ja.
Warte mal, was passiert denn hier bei dem Kampf der Gardens? Wann?
Kampf der Gardens. Geil.
Boss plus Boss hat GF, das finde ich schon. Jetzt steht hier Edeas Haus.
Ja, ich glaube
schon.
Ja. Ja, da kommt
ja
die Szene, wo Irwin der Einzige ist, der sich an ihre gemeinsame Vergangenheit erinnern kann.
Genau, weil ja irgendwie die Guardian, weil er benutzt oder hat bis zu diesem Zeitpunkt keine Guardian Forces benutzt und deswegen kann er sich an alles erinnern und die Guardian Forces verursachen aber Gedächtnisschwund und deswegen kennen die sich eigentlich alle seit Kindertagen und das ist ja dann auch, glaube ich, oder zumindest in Edeas Haus an der Wiese ist ja dann die Stelle, wo er dann halt sagt, ich werde hier warten, ich verspreche es dir.
Das ist so eine Sache, die man auch irgendwie einfach akzeptieren muss, finde ich, um mit diesem Spiel weiter Spaß zu haben. Diese Sache, dass die alle in dem gleichen Waisenhaus aufgewachsen sind und sich wegen den Guardian Forces nicht mehr aneinander erinnern konnten und Edea und Cid halt die Leiter von diesem Waisenhaus, das muss man irgendwie einfach sagen, ja, okay, das ist jetzt halt einfach so. Ja, und da darf man, glaube ich, nicht zu viel drüber nachdenken. Das muss man einfach akzeptieren. Das ist so, weiter geht's mit dem Spiel.
Ah, ja, also, dass die Guardian Forces einfach Gedächtnisschwund machen, das fand ich auch damals schon so, uff.
Ja,
also
alles klar. Ja gut, ihnen ist halt nichts anderes eingefallen, warum die sich da sonst nicht dran erinnern könnten. Sonst funktioniert halt die ganze Geschichte nicht. Ja,
ich meine, das ist halt.
Und da kennen sie auch Elyon her. Das war ja Squalls
genau.
Schwester, wenn man so wollte. Also nicht biologisch, glaube ich, aber mit der er halt immer so viel zu tun hatte. Und dann war die dann plötzlich weg. Und darum geht's ja, das ist ja, worum es die ganze Zeit geht. Und ja, wie gesagt, das muss man, glaube ich, einfach so akzeptieren. Ja, okay, das ist so. Aber das fand ich, das hat noch nie, ich fand noch nie, dass das gut funktioniert. Oder dass das so, oh, das ist aber eine interessante Entwicklung der Geschichte. Das finde ich cool und nachvollziehbar.
Ja, weil die Enthüllung dafür, das kommt alles so plötzlich und die Erklärung ist so, ach so, wie du sagst, das muss man schon eher akzeptieren. Aber wie gesagt, in dem Spiel geht es ja auch nicht darum. Es geht eben darum, seine Gefühle zu akzeptieren.
Genau. Ich kreiz jetzt dem Spiel auch nicht an. Aber das ist jetzt auch nicht keiner der Glanzpunkte.
Naja, aber selbst 7 und auch 10, die haben schon ihre Story-Momente, wo du dir sagst, ach, warum ist das so?
Ja, vor allem 7.
Ja, vor allem 7.
Ja, deswegen ist schon okay.
So, der vierte Traum von Laguna.
Das ist nicht der mit, wo er versucht, Julia, das kommt vorher schon, gell? Wo Julia versucht anzusprechen und einen Beinkrampf bekommt. Ich liebe das so.
Ja, das ist doch der erste Traum, glaube ich. Oder der zweite.
Das ist, ja,
das ist doch nee, mega
erste,
früh.
Der erste nicht, aber der zweite, glaube ich. Ja, ja, aber das ist so lustig.
Was passiert denn hier? Hier ist das mit diesem roten Drache. Ach, das, wo sie den Film drehen.
Ja!
Und dann kommt der, und dann kommt der Rubrum-Drache. Genau, das passiert hier.
Dachte, das wäre sogar noch später, aber na gut.
Und jetzt, das ist eine Stelle, daran kann ich mich tatsächlich gut erinnern. Das Schiff der weißen Seeds.
Oh ja, wenn man das suchen muss. Das ist
so ja, ätzend. Weil man das suchen muss. Das ist so doof. Ich weiß es mittlerweile, wo es ist. Ist
ja, unten, ich nicht mehr.
Das ist im Süden da bei diesen, ich merke mir das immer in der Nähe der Centra-Ruinen in irgendeiner Bucht, weil da ist so ganz im Süden sind so ganz viele schmale Dinge mit Buchten und da ist es irgendwo.
Ja,
aber ich glaube
so
nämlich,
fucking ätzend.
Ich kann mich nämlich nicht erinnern, ob man irgendwo einen Hinweis dafür kriegt, wo genau die sein könnten, weil du sollst einfach gefälligst durch die ganze Welt eiern. Und
ja,
das
ja.
ist, ich kann mich nicht erinnern, wie ich es damals hingekriegt habe.
Ich habe das irgendwann gefunden einfach. Ich habe das ewig, lang gesucht, das weiß ich noch. Weil dazu hatte ich keine Komplettlösung in irgendeinem PlayStation-Magazin. Und ich habe einfach, ja, ich bin einfach über die ganze Welt mit dem Garten da gereist und habe das gesucht. Klar, das ist, was sie von dir wollen, weil du da natürlich auch Sidequests machst und bla. Und ich fand's, ich fand's auch damals schlimm. Weil ich halt irgendwann alles halt gemacht hatte, wo ich wusste, wie man es machen kann. Und habe das immer noch nicht gefunden. Und ich bin da, glaube ich, stundenlang durch die Gegend.
Das ist doch etwas, was ich nicht mehr haben will. Also das macht ja Clair Obscur zum Beispiel auch nicht, dass du halt einfach über die Weltkarte eiern musst, um irgendwo hinzugehen. Das ist mir bei Final Fantasy 6 ja auch aufgefallen. Ja, und das ist, glaube ich, bei Final Fantasy 7 ist das ja auch mal so, dass du dann einfach, ja, du musst jetzt dahin, ja, und dann muss man das irgendwie suchen und das ist teilweise eher kryptisch und in Wirklichkeit eigentlich auch eher nervig.
Ja, total. Genau, ja, das Schiff der weißen Seeds, weil Elion da drauf ist.
Genau, weil, warte mal, wie war das? Weil man ist, Elion ist ja irgendwie bei denen und erklärt das denen dann auch oder andersrum. Und dann kommen die weißen Seeds und sagen, jetzt kommst du aber mit. Ja, okay.
Ja, und dann springt sie von dem Schiff der weißen Seeds irgendwie runter auf so ein Esther-Schiff und dann ist sie ein Esther.
Ah nee, Quatsch, nee, genau, das Schiff der weißen Seeds und dann kommt das Esther-Schiff und dann sagt er, ich komme jetzt aber hier mit.
Genau.
Ja, irgendwie so war das. Das finde ich auch immer sehr befremdlich.
Ja.
Ja, weil das nächste ist nämlich hier Esther, dass man dann bitte nach Esther gehen soll, die ja, quasi fast der ganze Kontinent, der irgendwie so eine Abschirmung hat.
Und Rinoa ist doch die ganze Zeit bewusstlos bei allem, bei dem Kampf
genau.
gegen den Kampf der Gardens ist das doch.
Ja, ja, sie ist die ganze Zeit bewusstlos. Man trägt sie auch irgendwann auf dem Rücken.
Genau, und das ist, glaube ich, auch eine Stelle, wo Squall versucht ja mit ihr alleine über Fisherman's Horizon, über diese Bahnbrücke nach Esther zu
genau.
kommen. Und da sagt er ihr, glaube ich, das erste Mal, weiß ich, ob er verliebt sagt oder so, aber da sagt er ihr, glaube ich, das erste Mal, dass er was für sie empfindet halt oder so, was er sich
ja,
traut,
genau.
weil sie bewusstlos ist und nicht drauf reagieren kann. Der übergriffige Arsch. Und genau, dann alles, wenn man das erste Mal mit Idea reist man doch dann sogar, die ist doch dann kurz ein spielbare
Stimmt,
Figur
ja,
auch.
Ja.
Mit ihr reist man nach Esther dann und diese Stelle, wo man dann diese Tarnvorrichtung sich auflöst und Esther dann das erste Mal so erscheint, das ist auch super geil.
Irgendwie ist das gar nicht so prominent in meiner Erinnerung. Das weiß ich nicht, weil das macht man einfach so. Irgendwie ist das bei mir gar nicht so prominent. Aber ja, jetzt wo du es sagst, kommt es mir wieder, aber das ist irgendwie nicht, das ist nicht eine der ersten Sachen, die ich an Final Fantasy denke. Aber hier ist jetzt leider wieder was. Dagunas fünfter Traum in der Lunatic Pandora oder zumindest im Lunatic Pandora Institut. Hier ist nämlich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, findet man nämlich nur in diesem Traum, genau, die Zeitschrift. Das ist nämlich die Waffenerstausgabe.
Hm.
Und die findet man nur in diesem Traum.
Die brauchst du für die ultimativen Waffen, gell?
Und die brauchst du für die ultimative Waffe von Squall. Wenn du die nicht findest oder vergisst mitzunehmen, dann hast du Pech gehabt.
Ja.
Ist auch einer der Gründe, warum ich das nochmal durchgespielt habe. Das hat sich auch sehr in meinen Kopf reingebrannt, weil das nämlich, ja, das habe ich mir gemerkt.
Ja, wie das ganze Waffen-Upgrade-System in dem Spiel, das ist einfach scheiße. Es ist einfach Kacke. man muss es so sagen. Das ist ein tolles Spiel, aber das mit den Waffen, das nervt.
Also dieses Koppelsystem und mit dem Zaubern und dass man dann...
Das ist cool.
Also findest du jetzt ernsthaft, oder?
Das Koppelsystem ist, ja, wenn man es richtig versteht und richtig benutzt oder so. Und es ist halt einfach interessant und was anderes. Sowas hat ja auch nie wieder ein Spiel gemacht danach. Also das Koppelsystem ist schon geil, aber das Waffen-Upgrade-System ist scheiße.
Ja, das stimmt. Das würde ich tatsächlich zustimmen. Aber ich meine, mittlerweile verstehe ich, warum die Leute das Koppelsystem so kacke finden, weil die dann sagen, ja, aber da benutzt man die Zauber ja auch gar nicht. Ja, aber du machst ja auch mit den Zaubern nicht den meisten Schaden.
Das stimmt. Das war bei mir umgekehrt. Bei mir ist das umgekehrt mittlerweile. Ich fand beim ersten Mal durchspielen und so die ersten Jahre oder Jahrzehnte, fand ich das Koppelsystem auch scheiße, weil ich halt die Zauber benutzen wollte und das so normal spielen wollte, wie Final Fantasy VII halt. Ich wollte einfach, dass es Final Fantasy VII ist, sagen wir es. Sind wir doch ehrlich, ja. Und aber wenn ich es danach dann später nochmal gespielt habe, vor allem diesen letzten Playthrough, als ich es für die ersten Aufnahmen dann nochmal gespielt hatte, auch da fand ich das Koppelsystem total cool, ja. Und dachte, oh, ist das geil, was man ja alles machen kann, ja. Und das habe ich aber damals einfach nicht so gesehen und nicht so verstanden.
Also, weil ich vermisse das auch nicht zu zaubern, weil die stärksten Angriffe, also deswegen sollst du ja die Guardian Forces benutzen und deswegen kosten die Guardian Forces ja auch kein Mana, sondern haben dieses Leben und du kannst sie so oft benutzen, wie du willst, weil du sollst halt die Guardian Forces benutzen und die Zauber farmen und das dann koppeln.
Ja.
Also, das, ja, und wenn du das spielst, versuchst mit Zaubern zu spielen, dann spielst du es halt falsch.
Das ist richtig. Lass es dir von uns gesagt sein. Was du falsch machst. Du hast falsch Spaß mit diesem Spiel. Hör auf.
Naja. Man hat falsch Spaß. Wenn man es falsch macht, hat man ja gar keinen Spaß. Wenn man das falsch macht. Aber in guten Spielen kann man ja nicht so viel falsch machen. Deswegen machen wir hier einfach mal weiter. Estherstadt und das Odein-Institut. Ach genau, das habe ich schon mal gesagt. Ich glaube, dieser Odein soll, glaube ich, ein Deutscher sein.
Ja, ich glaube auch. Die Fortbewegung in Estherstadt fand ich super kacke irgendwie.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, Esther, ich verlaufe mich da jedes Mal. Achso, genau, der Tears Point, nee, warte mal. Das ist aber, weil hier wird dir doch jetzt ganz groß erklärt, weil, warte mal, wie war das? Wie heißt die Hexe nochmal?
Welche? Adele? Oder
ja, genau.
Artemisia.
Nee, genau. Adele ist ja in dem Space-Gefängnis.
Gefängnis, richtig. Das ist die Hexe aus dem letzten Hexenkrieg.
Genau, weil hier ist jetzt dieses ganze Gedöns. Ja, hier gehen wir jetzt am schnellsten rüber, weil das ist die ganze Zeit dieses Blabla mit, ja, Hexenkrieg und hier ist Adele im Weltraum und dann wirst du halt in den Weltraum geschossen. Ja.
Die sieht so cool aus. Die sieht viel geiler aus als Artemisia, finde ich. Die sieht richtig fies aus. Also im Weltraum ist doch eigentlich das Geilste. Also das auf dieser Station ist scheiße, aber das dann, wenn Rinoa dann possessed wird wieder und dann Adele freilässt und das diese Träne dann wieder auslöst, wo die Monster vom Mond kommen, das sieht so geil aus, finde ich.
Ja, genau.
Und dass dann diese Station, diese Raumstation zerstört und dann ist ja Rinoa im Weltraum und Squall lässt sich auch in den Weltraum schießen, um sie zu retten.
Ja, hier ist natürlich die Stelle, weil warte mal, ist das in der Raumstation oder ist das dann in der Ragnarök, wo die Schwerkraft noch nicht wiederhergestellt ist und du schwebst so über dem Boden, wenn du läufst? Weil in der Ragnarök sind ja Aliens. Das sind ja einfach knallhart Aliens.
Richtig, die du so farbkodiert besiegen musst.
Genau, du musst dann grün und grün und blau und blau und wenn du zwischendrin eine falsche Farbe kaputt haust, dann resettet sich die wieder.
Richtig, so nervig auch. Warum sie das gemacht haben, keine Ahnung. Aber diese Szene, wo Rinoa da der Sauerstoff fast ausgeht und Scrawl dann noch so zu ihr kommt, und das ist schon geil auch. Oder so.
Also, wenn man das quasi aus der Ego-Ansicht hat und man irgendwie den richtigen Winkel treffen muss, ich glaube, ich schaffe das beim ersten Mal nicht. Jedes Mal schaffe ich das beim ersten Mal nicht.
Ja, nee, das war auch eher nervig. Aber allein diese Szene fand ich damals super beeindruckend halt irgendwie. Wie gesagt, wie Renoir da fast der Sauerstoff ausgeht und dann hat sie ja immer noch diese Kette oder so um, die dann in der Schwerelosigkeit so in ihrem Helm so hochkommt und sie will die so anfassen, aber es geht natürlich nicht, weil sie den Raumanzug trägt. Ja, und Squall dann halt so kommt und sie so rettet, bei ihr so andockt und dann finden sie einfach dieses Raumschiff, das wie ein Drache aussieht. Das ist da einfach, ja, und zufälligerweise, so ein Glück aber auch. Und genau, dann gehen sie da an Bord, dann tötet man die Aliens und dann kommt diese schöne Szene, wo sie, ja, wo sie dann zurückfliegen, sie sich auf seinen Schoß setzt und sie dann miteinander reden oder so. Und da habe ich auch so gedacht, das ist fast auch so das erste Mal, dass man so Final Fantasy, also wir kannten ja nur 7, aber wo man so Final Fantasy Protagonisten halt so wirklich so,
innig.
Ja, so Körperkontakt, also wo die Körperkontakt haben, ja, und wo man die, genau, wo man die so wie in so einer Umarmung oder so auch sieht. Ja, das gab es irgendwie vorher nicht. Die Umarmung ist ja Teil des Logos sogar von Final Fantasy.
Genau, und die passiert da ja dann auch, ja. Das ist ja dieses, das Ende in diesem, also es ist ja nicht das Intro, sondern dieses, doch, das ist das Ende des Intros, genau. Wo du siehst, wie sie sich in die Arme kommen, ist ja dann hier das Hexenmausoleum, wo sie dann auch wieder freigelassen wird.
Das ist auch so, das ist
aber
auch
weil das
so,
geht alles immer so, das geht so schnell, weil, warte mal, jetzt habe ich hier
das
nämlich...
Das geht super schnell, aber das ist, dann kommen sie auf die Erde zurück, Rinoa lässt sich verhaften, weil
genau,
sie sagt, oh, ich bin eine Hexe, ich bin so gefährlich, wir lieben uns, aber wir können nicht zusammenbleiben. Und dann geht sie einfach mit denen und Squall lässt sie einfach gehen. Und dann 5 Minuten...
Ah nee, ist aber doch eine doofe Idee,
genau.
Jetzt gehen wir sie doch retten.
5 Minuten später, literally, sagt er aber so, ah nee, das ist doch scheiße, ich will doch hier meine Freundin zurückholen. Und dann holen sie es einfach wieder raus.
Ja, das geht, das finde ich echt weird. Da ist das Pacing echt ein bisschen merkwürdig, das geht dann so crazy schnell.
Das ist so unnötig. Aber es ist schön, wie sie, wenn sie da rausholen aus diesem komischen Gefängnisblasending und sie sich da auch so in die Arme fallen oder so. Das ist nett.
Ja, genau. Und dann kommt erst die Szene bei Ideas Haus, wo er sagt, ich werde genau hier warten. Dann kommt es erst.
Das ist ja wichtig, weil dann geht es ja auch langsam so auf diesen Zeit-Compression-Shit. Und dann treffen sie, Elyon ist in Esther, glaube ich. Die trifft man dann auch nochmal.
Weil Elyon ist ja diejenige, die diese Rückblenden zu Laguna verursacht.
Richtig. Die hat einfach die Fähigkeit, die Gedanken von Menschen durch die Zeit schicken zu können. Einfach weil. Da wird auch nie drauf eingegangen, warum hat die das?
Ich vergesse auch jedes Mal, warum macht sie das überhaupt?
Weil sie die Vergangenheit verändern will. Sie will irgendwie verhindern, dass Laguna weggeht von Rain. Die stirbt ja dann, während er nicht da ist.
Und ich meine, das finde ich ja eigentlich halt ganz geil, weil das nämlich sagt, ja, sowas geht aber nicht.
Richtig, das ist ja auch schon, das sagen sie dann literally auch. Und sie sagt das dann auch, weil sie es gelernt hat, sie sagt es zu Squall auch, dass man das halt nicht, kannst den Lauf der Geschichte, den Lauf der Zeit halt, du kannst das nicht verändern und nicht beeinflussen und der, kannst es versuchen, aber der Versuch wird dich nur unglücklich machen. Das ist, ja, das wird so gesagt auch im Spiel.
Ja, das, also...
Ja, das ist gut. Auf jeden
Fall. Ja, das
völlig
da gibt mir direkt wieder das Herz auf.
Völlig über meinen Kopf hinweg damals, als ich das als Teenager gespielt habe, natürlich, aber das
muss
ist,
ich auch sagen, ganz ehrlich. Ich habe es damals, also beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das hier geläufig ist. Ich hasse ja Zeitreisengeschichten, weil da immer irgendwas verändert wird und dieses Spiel macht relativ klar, sowas geht nicht, weil sowas geht nicht. Und das finde ich ganz hervorragend. Was passiert denn dann als nächstes?
Dann wird dir, glaube ich, gesagt, dass die Hexe aus der Zukunft das alles übernehmen will. Nee, das wird glaube ich, du versuchst vorher schon, das mit Adele zu machen, damit die nicht übernehmen kann. Aber dass die diese Zeitkompression auslösen will, das kommt, glaube ich, dann. Und dann machst du das ja quasi selber, um sie aufzuhalten. Das ist auch so ein bisschen, okay. Du machst ja dann quasi diese Zeitkompression, um in ihr Schloss zu kommen, oder? Weil wie solltest du das sonst machen? Die ist ja aus der Zukunft.
Halt, warte mal. Man befreit aber Adele einfach nur aus dem Gefängnis, weil dann kommt dieser ganze Lunatic Pandora-Kram.
Ja, stimmt, da fällt die ja rein. Die Lunatic Pandora steht ja dann am Tears Point und diese ganze Monster-Träne.
Wie kommt denn nochmal die Lunatic Pandora dahin? Weil die ist doch dann, bevor man wegfliegt, gar nicht da.
Ja, aber die kann sich ja dahin bewegen. Die fliegt ja. Ist ja einfach so ein fliegender Monolith, wo sie dieses Ding drum
gebaut
haben.
Aber wo war
die
denn vorher?
Das weiß ich doch nicht mehr. Die Luna Bla.
Oh Mann, ja, ich meine, ja, es tut mir leid. Wir haben es halt nicht nochmal direkt durchgespielt. Das war ja eigentlich der Plan damals, ja. Dass
ja,
wir
haben
sagen,
wir ja.
Wir
damals hatten wir das
ja auch gemacht. Wir haben es ja durchgespielt, haben wir angefangen aufzunehmen. Jetzt ist das aber schon wieder 4 Jahre her. Und wie das immer so ist in guten Final Fantasies, die Hälfte davon vergisst man, was so passiert ist. Deswegen muss man das ja auch immer mal wieder spielen.
Die fliegt da einfach hin und ist dann an diesem Tears Point, der deswegen halt auch so heißt. Und weil da diese Monsterträne niedergeht und alle Monster in diesem Spiel kommen vom Mond. Das wird auch in so einem Nebensatz einfach gesagt. Das ist Xell, sagt das, glaube ich. Und Und da fällt Adele ja, glaube ich, auch rein. Und die ist dann da. Und man stürmt ja dann auch mal die Lunatic Pandora mit der Ragnarok und schießt da so ein Loch rein und fliegt dann so einfach da rein. Und dann kommt dieser finale Kampf gegen Raijin und Fujin und ja. Und gegen Cypher kämpft man dann den Hexenritter.
Das sieht aus, als hätte die Lunatic Pandora ein AT-Feld und man wird.
Ja, das stimmt. Und genau, dann kämpft man gegen den Hexenritter und die Kämpfe gegen Cypher sind so lustig, weil die immer sau einfach sind. Cypher ist immer voll die Wurst einfach.
Man kämpft nämlich erst in der Lunatic Pandora, kämpft man nämlich erst gegen Adele überhaupt. Und hier gibt es natürlich die Sache, damals habe ich Odin schon gehabt und das ist aber eigentlich gar nicht gut, weil Odin ist viel besser als Gilgamesh. Weil wenn du nämlich Odin schon hast und kommst in den Kampf zu Cypher, dann macht er Odin kaputt und dann kommt Gilgamesh und das ist aber scheiße, weil der nämlich mindestens 2 Angriffe hat, die gar nicht so gut sind.
Ich weiß nicht, ob ich das jemals irgendwann vielleicht mal gehabt, keine Ahnung, aber früher.
Weil du hast Excalibur und du hast den Eisenschneider.
Ja, ich weiß, dass der Kampf gegen Raijin und Fujin, wenn man da ankommt in der Lunatic Pandora, dass ich den damals sau schwer fand und dass ich den ewig lang nicht geschafft habe. Und die Kämpfe mit Cypher sind aber immer sau einfach, weil der voll die Wurst einfach ist. Ja, egal, jedenfalls kommt das. Lass mal ein bisschen, guck mal auf die Uhr und lass mal ein bisschen auf die Tube drücken hier.
Jetzt passiert ja auch nicht mehr viel, weil das löst ja dann schlussendlich die Zeitkomprimierung aus.
Ja, man löst die selber aus, also mit Elyons Hilfe, oder? Also man löst die gezielt aus, damit man in Adele, in Ultimesias, Artemisias Schloss kann. Warum hat die eigentlich 2 verschiedene Namen im Japanischen, Englischen und Europäischen?
Was?
Ja, eigentlich heißt die Ultimisia, aber oft in der deutschen, zumindest
heißt die Artemisia.
Alten PlayStation-Fassung heißt die Artemisia. Und Ultimisia ist aber eigentlich viel cooler, weil da Ultima drin ist.
Ja, aber ich dachte, das ist ihre Final Form im Bosskampf.
Nee, die heißt einfach, also das ist der Name einfach.
Also weil jetzt passiert nämlich das. Nach der Pandora passiert nämlich schon diese Zeitkompression und dann ist man nämlich quasi schon in Artemisias Schloss. Und ich nenne dir trotzdem so, weil ich kenn's halt so.
Ja,
und hier ist nämlich, kennst du das, wo du auf dieser riesen Kette entlang gehst, dann kannst du zu diesen Toren springen und auf verschiedenen Punkten auf der Weltkarte rauskommen?
Was? Nein.
Und jedenfalls, das ist der Punkt, wo du eigentlich in der Welt nochmal dich rumreisen kannst, weil das quasi so, dass, naja, du hast halt nicht alles geholt oder du brauchst nochmal irgendwas, dann geh halt hier nochmal quasi in die alte Zeit, in das alte Dimensionstor. Wir müssen halt irgendeine Mechanik finden, die innerhalb des Spiels sagt, ja, du kannst nochmal zurück. Und ich
denke. Weil das höre ich quasi jetzt zum ersten Mal, das wusste ich nicht.
Ja, aber du läufst über diese Riesenkette.
Da, ja, zum Schloss dann, oder?
Ja.
Ja.
Zum Schloss läufst du auf so einer Riesenkette.
Ja,
da sind an der Seite so Dimensionstore, auf die du hinspringen kannst. Dann kommst du irgendwo auf der Weltkarte wieder raus.
Ziemlich sicher, dass ich das nicht wusste, bis eben.
Und ich, hab das gemacht und hab gedacht, boah, jetzt muss ich die Welt laufen ohne mein Luftschiff, das ist doch scheiße. Und in einem dieser Tore hätte man nur ein bisschen laufen müssen und dann wäre da die Ragnarök gewesen. Weil das war so der Punkt, wo ich nämlich dachte, oh Mist, ich bin Level 76, ich habe nicht die besten Waffen, mir fehlt super viel Kram und das war dann so, und ich hatte mega die Schwierigkeiten in Artemisia Schloss, okay, ich spiele es einfach nochmal durch.
Wollte ich gerade fragen, war das der Punkt, wo du das einfach nochmal von vorne gespielt hast?
Genau, das war dann der Punkt.
Das ist so geil.
Hätte ich eigentlich gar nicht machen müssen, aber habe ich dann halt so gemacht.
Ja, ist auch nicht schlimm.
Weil die Waffenerstausgabe hatte ich ja sowieso verpasst.
Ja, was ist deine Meinung zu Artemisias Schloss? Weil ich habe so das Gefühl, entweder denkt man, dass das ein super geiler finaler Dungeon ist oder man denkt sich, das ist der allerletzte Rotz. Und ich bin mir selber nicht so sicher.
Ich habe jedes Mal, wenn ich da drin bin, schwanke ich zwischen diesen Meinungen. Weil der ist zwar auf der einen Seite voll geil designt und da ist ja alles, also das ist ja wirklich wild. Ja, was da alles ist. Aber dieses Konzept, dass alle deine Fähigkeiten weg sind und du alle diese Gegner besiegen musst, damit du die wiederbekommst, uff.
Und auch in die Reihenfolge auch so entscheiden kannst, glaube ich, wie du die freischaltest. Das ist super taktisch eigentlich.
Ja, es gibt vor allen Dingen eine Reihenfolge von leicht zu schwer. Ja. Und in der sollte man das auch machen.
Ja, natürlich, aber das weißt du ja nicht, wenn du das erste Mal quasi so spielst.
Ja, aber du kannst es ja auch so machen, wie du willst. Du könntest Barmut als erstes machen, was ja aber dumm ist. Also, den schaffst du ja auch gar nicht ohne die anderen Abilities.
Ja, ja, wahrscheinlich nicht.
Deswegen, also da gibt es theoretisch einen Plan. Ich habe, glaube ich, in meinem Playthrough, den ich jetzt auf der Xbox habe, habe ich mir, glaube ich, nur Zauber und oder Item geholt und sonst fast gar nichts.
Ja, klar. Ich meine, mit diesen neuen Versionen, mit allem, was du dazu schalten kannst, so wie ich das jetzt auch zum letzten Mal gespielt habe, da ist das Schloss ja quasi, also ist das ja nicht so schlimm, da ist das ja quasi witzlos. Ja, aber früher auf der PlayStation war das so bockschwer. Ich fand das so scheiße beim ersten Mal. Ich weiß auch nicht mehr, warum ich das gemacht habe damals oder wie, weil, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich finde das nicht geil als finaler Dungeon.
Ja, also bei meinem zweiten Playthrough habe ich nämlich dann tatsächlich, mein Kumpel von mir hatte das Lösungsbuch und habe dann eben quasi den zweiten Run mit Lösungsbuch gespielt. Mist, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Also wie viele Rätsel da auch eigentlich drin sind, ne?
Ja, ja. Also das ist schon ein krasses Level, ja. Also so ist es nicht, aber ja. Ich glaube, diese Sache mit den gelockten Abilities, das ist das, glaube ich, was mich so. Nee, sowas finde ich eigentlich immer kacke. Auf sowas habe ich keinen Bock.
Vor allen Dingen, die Gegner sind ja teilweise eben durch diese so Rätsel auch voll krass versteckt. Also das ist schon echt fies.
Ja.
Ach so, ja, genau, weil du brauchst ja eigentlich für den Endkampf brauchst ja nur Aura und dann ballerst du natürlich den besten Angriff von Squall einfach auf alle drauf. Also weil so das ist ja, weil der super Angriff von Squall, der macht dann einfach alles kaputt.
Ja, wenn du die beste Waffe hast.
Ich glaube sogar selbst ohne würde es einigermaßen gehen.
Ich glaube, ich hatte immer das Gefühl, dass ich habe immer Xell die Sachen mit Aura machen lassen.
Okay, ich habe immer den Auslöher benutzt.
Auslöher, ja.
Ja, und das hier ist dann der Endkampf gegen Artemisia. Und da siehst du sie das erste Mal. Und das finde ich irgendwie nicht gut. Das finde ich nicht gut.
Nee, die siehst du nicht gut. Das ist nicht das erste Mal, dass du sie siehst.
Ja, aber in dieser Geisterform nur.
Genau, in dieser Szene, wo sie Renoir kontrolliert. Sie ist so durchsichtig, aber du siehst schon,
wie sie aussieht. Ja, aber das ist der Punkt. Weil Sephiroth ist so von allem, was wir jedes Mal erzählen, wie der angeteased wird, und dann kommt er zum ersten Mal und dann ist der so omnipräsent. Und das hier ist das komplette Gegenteil.
Ja, das stimmt. Bestimmt auch mit Absicht. Das haben sie sicherlich, absichtlich so gemacht. Irgendwer hat gesagt, ihr wisst ihr noch im letzten Spiel, wo der Bösewicht einfach so fucking viel Screentime hat und wo man, der einem die ganze Zeit so vor der Nase rumtanzt, und lassen wir diesmal komplett anders machen. Ja, und auch das hat mich damals nicht gestört, aber wenn man jetzt später so genauer drüber nachdenkt, ist das irgendwie so auch nicht das Wahre. Du weißt ja auch nichts über die, außer dass sie ist eine Hexe aus der Zukunft, ja, und die will die Weltherrschaft an sich reißen. Das ist ja alles, was du über die weißt, ja.
Nee, sie will diese Zeitkompression machen, in der alles gleichzeitig passiert.
Ja, und aber die will die Weltherrschaft an sich reißen.
Ich meine, ich finde diesen Gedanken so wahnsinnig, ja. Die Zeitkompression, in der alles gleichzeitig passiert.
Der Gedanke ist cool. Das ist es allein dieses, das muss man auch nicht weiter erklären. Das ist als Konzept einfach so, so wahnwitzig und so, so Alien einfach, ja. Und das reicht mir. Das reicht mir schon. Das stelle ich nicht in Frage. Aber dass du halt sonst, ja, einfach weil. Diese böse Hexe aus der Zukunft, die will die Zeit komprimieren, damit alles gleichzeitig passiert, und will dann darüber herrschen. Das ist alles, was du über sie weißt. Ja, mehr ist da auch nicht. Und das ist halt schon ein bisschen wenig. Ja.
Ja, da ist jetzt wirklich so, der Weg ist so, die ist halt das, was es so interessant macht. Ich sehe hier gerade, es sind ja vier Phasen. Genau, weil der erste Kampf ist ja random. Da sind ja deine Partymitglieder random.
Das hasse ich auch so krass. Kannst du dir nicht vorstellen, wie scheiße ich das finde. Aber ja.
Ja, weil du tötest sie dann einfach.
Ja.
Man tötet sie einfach selber, damit bitte schnell die kommen, die man auch nutzen will.
Richtig.
Genau, man kämpft erst einmal gegen sie, so wie sie aussieht, wie sie ist. Dann kommt der Griever. Dann kommt hier dieses Griever-Artemisia-Geflecht.
Ja.
Und dann kommt dieses... Ach, genau. Anima sieht so aus wie das. Das wollte ich hier noch mal sagen. Weil die ist so oben und unten so zwei Köpfe. Ich finde Anima ist voll der krasse, voll die Reminiszenz daran.
Vorhin, als ich hier vor der Aufnahme nochmal ein paar Sachen geguckt habe, auch ein Bild von gesehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann kommt diese letzte Form, die so kein Gesicht irgendwie auch hat. Und
genau.
Ja.
Und da, ich glaube, man findet im Spiel irgendwie den Heldentrank oder irgend sowas, der alle deine Partymitglieder unbesiegbar macht. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo du es nehmen musst, weil sie macht, glaube ich, auch irgendeinen Angriff, der einfach, du bist dann einfach tot. Ja, also das kann man nicht überleben oder sonst irgendwas. Ich meine, wenn man schnell genug ist, dann ist sie halt, dann ist sie vorher tot.
Ja, das ist halt dieser Kampf, wo du bist halt entweder unter Level 20 oder 25 oder Level 100, weil sonst hast du echt eine schlechte Zeit. Also das ist ein ziemlich knackiger Bosskampf einfach, außer du spielst es im Remaster halt mit, machst halt einfach dich unbesiegbar und dann ist das natürlich witzlos. Und aber ja, die habe ich aber auch damals, also ich habe das auch einmal so irgendwie wirklich durchgespielt und ich war halt Level 100. Weil ich dachte, weil man muss grinden, das ist ein Rollenspiel, ich muss grinden und ich habe dieses Scaling-System, ich habe das nicht gecheckt und ich war einfach Level 100.
Ja, ich auch nicht.
Dann besiegt man die schon irgendwann, ja. Es dauert, Kampf hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert, also oder noch länger, ja, ewig war der.
Ja, ja, der geht immer relativ lang, aber ich habe natürlich immer mal wieder das Ende gespielt und den Endkampf gemacht, weil ich halt die Endsequenz sehen wollte, weil die schon sehr gut gemacht ist.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich finde das ist immer so dieses, ja, wir sind hier irgendwie im Limbo und im Nirgendwo und wir haben alle keine Gesichter und ich verstehe die Symbolik, glaube ich, muss es mir nochmal ansehen, aber
ich habe es jetzt auch nicht nochmal gesehen, aber ja, aber es ist schön und dann denken sie an den Ort, wo sie gesagt haben, dass sie sich wieder treffen und da treffen sie sich wieder.
Und da treffen sie sich dann wieder und dann ist ja die in Wirklichkeit die Szene, die mir von der Endsequenz beziehungsweise von all diesen Sequenzen am meisten im Kopf bleibt, also von der Endsequenz jetzt so, weil du siehst ja auch irgendwie Cypher, wie er dann mit Fujin und Raijin fischt. Ja. Und dann gibt es diese große Abschlussparty auf dem Balam Garden, während die Credits laufen und ich glaube, Selfie filmt und alle machen irgendwie so ein bisschen Blödsinn. Und dann siehst du halt, wie sie so nach draußen filmt, auf dem Balkon. Und du siehst, wie Rinoa wieder ihre Hand hebt, weil bis dahin weißt du ja gar nicht, ob er wirklich überlebt hat oder nicht.
Stimmt, man
und
sieht ihn
nicht. Und dann ist quasi die Post-Credit-Scene, wie du es halt von außen siehst. Und dann siehst du halt, er hat überlebt. Und ich glaube, das Letzte, was du siehst, ist, wenn die Kamera so rauszoomt und sie sich dann endlich küssen.
Endlich. Ja, schön Spiel.
Und dann ist es vorbei. Ich finde Final Fantasy VIII schon sehr, sehr gut.
Ich weiß.
Ich finde das sehr, sehr gut. Also, um das nochmal zu erwähnen. Warum habe ich so eine krasse Verbindung dazu? Weil ich denke, dass Qual ich bin. Oder zumindest damals war er quasi einfach ich. Und das war personifiziertes Ich. Und ich spiele einfach mich in so einer geilen Welt. Und ich musste selber irgendwie mit meinen Gefühlen klarkommen und so weiter. Das ist das eine. Die Geschichte mit meinem Geburtstag, dass ich mich immer in das Arbeitszimmer von meinem Vater geschlichen hat und der da so einen Schrank gehabt hat und ich das dann aus der Tüte rausgepackt habe und mir die Packung angesehen habe. Das habe ich sogar auch schon erzählt.
Ja, ja.
Genau. Und ich glaube, das wäre es eigentlich auch gewesen.
Ich glaube auch. Wir reden jetzt auch nicht mehr über Fuck Triple Triad, seriously. Also ja, ich habe das auch viel gespielt damals.
Stimmt.
Aber
die Musik ist ein Banger.
So. Die Musik ist ein Banger und es ist besser als das aus Final Fantasy IX. Das ist noch
schlimmer.
Finde
ich auch. Sehe ich genauso. Weil es klarer ist, was man da tut.
Das ist Tetra Master. Das raff ich überhaupt. Bei Triple Triad.
Das auch überhaupt nicht.
Bei Triple Triad verstehe ich wenigstens die Regeln und kann das irgendwie spielen. Das macht mir einfach nur nicht besonders viel Spaß.
Ja, weil es halt wie Magic ist und wenn man die guten Karten hat, gewinnt man einfach.
Und Tetra Master macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ja, das ist einfach völliger Unsinn. Ja, und
so,
deswegen.
Das reicht eigentlich schon zu Triple Triad.
Finde ich auch, ja.
Genau. Und ein Fun Fact ist diese Quest. Kennst du das? Diese Quest vom See, wo du irgendwie an diesen See gehen musst und da, also das.
Da haben wir auch schon drüber gesprochen, aber erzähl's nochmal.
Ah, warte mal, das muss ich jetzt selber finden.
Und dann ist aber auch gut hier.
Ja, ja. Was? Kartengeheimnisse? Oh, keine Ahnung. Also, es gibt Chocobo-Wälder. Ja, hier genau, das Rätsel
natürlich.
Vom Obersee.
Klingt wie ein Ort in Bayern.
Die Suche nach dem Dreigestirn.
Bitte was?
Das Dreigestirn, das ist einer der mächtigsten Items oder das mächtigste Items in normalerweise jedem Final Fantasy. Aber ich habe keine Ahnung, für was man das hier braucht. Und ja, das ist auch so weird, weil du musst halt einfach zu diesem See gehen und X drücken auf der Weltkarte. Da ist aber nichts und dann fängt der See plötzlich an, mit dir zu reden. Das ist ganz weird. Und dann gibt es ja auch noch dieses UFO, was so ein versteckt ist. Das sind aber meiner Meinung nach alles nur so Easter Eggs. Also vielleicht dieses Dreigestirn, oh, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, für was man das braucht. Ich habe mal versucht, in meinem letzten Run Omega Weapon zu besiegen und habe 100 tot gesammelt und habe es versucht, aber ich habe es nicht geschafft und dann habe ich es natürlich nie wieder versucht. Irgendwann probiere ich es vielleicht mal. Auf der anderen Seite ist mir meine Lebenszeit relativ kostbar. Es reicht, wenn ich das Spiel einfach so durchspiele, weil man genug Spaß hat, indem man das Spiel einfach durchspielt. Ohne diese Secrets, ohne diesen optionalen Kram ist es trotzdem super gut. Und das ist, was Meisterwerke auch ausmacht.
Ist ein gutes Spiel auf jeden Fall.
Deswegen spielt nicht nur Meisterwerke oder Final Fantasy VIII, sondern spielt Rollenspiele.